die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
In dieser Folge der Kinderbuchpraxis stellen Dr. Stefan und Mr. Ralf zum ersten Mal den Leselotsen vor. Eine Empfehlungsliste für Kinder- und Jugendbücher. Und jetzt viel Spaß in der Kinderbuchpraxis.
Guck mal, das ist doch unsere Möwe.
Ja, das ist die Möwe vom Leselotsen.
Ja, die sieht haargenau so aus wie die Möwe, die Anke Kuhl gezeichnet hat als Logo für den Leselotsen.
Ja, das ist ja verrückt.
Wie lange gibt es den Leselotsen eigentlich jetzt schon?
Ach, schon über 10 Jahre.
Ja, mindestens. Aber vielleicht müssen wir erstmal kurz den Hörern und Hörerinnen vorstellen, was der Leselotse ist, weil vielleicht kennt ein oder andere den ja nicht.
Ja, das ist eine alle 2 Monate erscheinende Liste.
Eine Orientierungshilfe.
Ja, wo wir in verschiedenen Kategorien herausragende, besondere Titel vorstellen.
Und das heißt im Untertitel, glaube ich, Bestes aus dem Büchermeer für Kids und Teens.
Ja, und da sind die Kategorien Bilderbuch dabei, Kinderbuch dabei, Jugendbuch dabei. Wir haben immer einen Titel, der aus dem Rahmen fällt. Welt aus dem Rahmen heißt die Rubrik. Und dann haben wir noch wechselnde Kategorien wie Pappe, Sachbuch und wir haben auch den Comic mit dabei.
Früher genau. Hatten wir nochmal Hörbuch, ja. Aber inzwischen ist durch den Comic ersetzt und 6-mal im Jahr. Mhm. Also diese Orientierungshilfe.
Genau.
Und dann gibt es 4 Juroren, die sich da Gedanken machen und sowohl Vorschläge einreichen, als auch dann darüber abstimmen.
Das sind ja die 2, die am Mikrofon sitzen.
Einmal, genau, Ralf Schweikart.
Und Stefan Haug.
Uns kennt ihr.
Und dazu kommen noch die Katrin Rüger, die war ja auch schon mal Gast in der Kinderbuchpraxis.
Ist Buchhändlerin in München-Haidhausen vom Buchpalast und hat dort auch seit 10 Jahren einen Leseclub. Die Bücherfresser ist da also auch im engen Austausch mit der Zielgruppe und dann in Eldwille.
Noch die Verena Hönig, die ist Kulturjournalistin, auch viele, viele, viele Jahre schon im Kinder- und Jugendbuch unterwegs.
Schreibt für verschiedene deutsche, Schweizer und österreichische Zeitungen, Zeitschriften, Magazine.
Genau, und die 4 wählen in dem genannten Zeitraum eben in allen Kategorien 2 Titel und bei Feld aus dem Rahmen 1 Titel aus. Also eine ganz schön umfangreiche Liste, die ja der Aufgabe von Lotsen gerecht werden, ja so eine Art Orientierung gibt.
Genau, soll ein bisschen Kaufanreiz bieten und da könnten wir jetzt eigentlich mal in die aktuelle hineinschauen.
Genau, wir stellen einige Titel aus der Liste, die doch sehr umfangreich ist, vor, aber alle Titel, die auf der Liste sind, stehen auch im Social-Media-Kanal nochmal alle zusammen, da kann man sich dann nochmal die Gesamtorientierung holen. Ja, was stellen wir heute vor?
Ich würde sagen, wir fangen mal bei den Kleinsten an. Alle weg, und zwar die Pappe, Peter Hammer Verlag. Alle weg ist von einem Duo, das man schon, ich glaube seit 5, 6 Büchern haben die schon zusammen gemacht, mindestens die Yvonne Hergane und Christiane Pieper, die wir kennen und alle weg ist ein ganz einfaches Prinzip. 10 Kinder, die also wild rumrennen. Man sieht sie, beziehungsweise auf der ersten, man muss eigentlich anders anfangen. Man sieht nämlich schon auf dem Cover sieht man Kai. Kai hält sich die Augen zu und die anderen rennen weg. Also der typische Auftakt eines Versteckspiels und dann sieht man, wie sie laufen. Kai hält sich immer noch die Augen zu. So, und dann geht es in munteren Reimen eben weiter und immer versteckt sich einer von Seite zu Seite. 8 wilde Kinder laufen zu den Ziegen. Thea taucht ins Heu hinein, da sind es nur noch 7.
Also der klassische Abzählreim, der runterzählt bis am Ende, wie beim Versteckspiel notwendig, alle sich versteckt haben und nur der einen noch da ist, der suchen will.
Und das ist so, dass ich finde, wahnsinnig viel Drive, wie man so sagt, dahinter ist. Die haben alle gute Laune, diese Kinder, und jeder sucht sich ein Versteck und man merkt das schon. Und ganz am Ende ist es dann ganz clever gemacht. Also Kai macht die Augen auf, huch, niemand mehr zu sehen, wo sind die Kinder alle hin? Jetzt muss er suchen gehen. Und auf der letzten Doppelseite sind diesmal Pappen.
Nee, Klappen.
Klappen in der Pappe. Klappen. So.
Klappen
in der Pappe. Und wer sich vorher gemerkt hat, wo sich jeder versteckt hat, weiß dann auch, wer wo ist. Hinterm Stein, im Heu, im Busch, im Sumpf, im Boot, im Beet, unterm Geweih bei Opa Heinz und wo die Tanne steht. So, und dann sieht man dann und am Ende ist es ganz vergnüglich, geht's aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, hurra, noch Kai dazu, 10 wilde Kinder, alle wieder da. Ja. Und das kann man wiederholen.
Vielleicht kann man noch was zu Christiane Pieper und den Illustrationen sagen.
Ja,
dieses unbedingt. Ganze natürlich auch in einer sehr, sehr farbenfrohen, sehr, sehr munteren, fröhlichen Art und Weise darstellen. Mit kräftigem Strich, mit viel Farbfläche. Ein schönes, buntes Buch, was einfach auch viel Spaß macht, sich anzugucken und immer wieder anzugucken. Also nicht nur für Kinder, sondern auch diejenigen, die es vorlesen. Auch
für diejenigen, die es vorlesen. Also ich mag Christiane Pieper seit ihrem Buch, auch Pappe, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, aber war das auch Pappe, die Fichte, die Nichte in der Fichte. Mhm. Dieses wunderbare Wein. Und das ist mit einer Leichtigkeit auch gedichtet und so absurd und so wunderbar. Es ist von 2009 leider nicht mehr lieferbar. Also eigentlich ein dringender Appell an Peter Hammer Verleger Moritz Klein, macht das wieder lieferbar, weil es ein wunderbares Buch ist. Und ja, hier ist auch, würde ich sagen, Pieper at her best, sagt man dann.
Genau. Naja, wenn das Buch jetzt ein Erfolg wird, vielleicht schaut man sich dann in die Backlist auch nochmal an und sagt, ach, da gibt's doch noch die ein oder andere Perle, die man wieder auflegen kann.
Dann
ja, gehen wir mal weiter.
Ich würde sagen, altersmäßig Edith, oder? Käme dann als nächstes.
Genau, das ist das Buch Edith von Katharina Falks. Erschienen im Moritz Verlag. Und der Untertitel heißt Das Mädchen von 100 Jahren, was ja schon eine gewisse Spur in die Geschichte legt.
Und es ist eine Frage, die sich vielleicht jeder schon mal gestellt hat. Was ist, wenn man einfach nicht altert? Mhm. Man weiß, das passiert nur in Märchen, bei Dornröschen oder so. Dann gibt's den wunderbaren 100-Jahres-Schlaf und die Dornhecke wächst drumherum. Also das Leben außen geht weiter. Das Mädchen aber nicht.
Weil, das muss man vielleicht dazu sagen, am Anfang ja die Begegnung der Eltern mit einer Fee steht. Und die erste Fee, die sie treffen, bietet ihnen an, dass sie dem Kind eine ganz besondere Fähigkeit geben kann. Und die Eltern sagen, klar, gute Idee. Und die junge Fee, die zum ersten Mal einem Kind eine besondere Fähigkeit gibt, gibt dem Kind die Fähigkeit, Dinge zu beseelen, also Dinge lebendig zu machen. Das ist für die Geschichte dann auch durchaus von Bedeutung.
Und wenn man sich anguckt, das spielt vor 100 Jahren, es ist der 20er-Jahre-Look, den man hat, den die Eltern haben. Man sieht hier noch so ein Oldtimer-Auto vor den Türen und so. Und die wollen halt was ganz Besonderes eben ist, genau.
Genau, und dann kommt eben noch die zweite ältere Fee, die sagt, naja, also sozusagen von so einer unerfahrenen Fee was anzunehmen, sie hätte dann noch was viel Besseres zu bieten und sie böte den Eltern an, sie könne das
die
Kind.
Die ewige Kindheit.
Genau.
Die ewige Kindheit und ja, die Mutter vor allem ist enthusiasmiert. Sie würde immer für uns bei uns bleiben, sagt sie dann. Es bleibt also immer ein recht kleines Mädchen, Sorglosigkeit, Spiele und Lachen für immer und ewig. Und,
ja, und
die trinkt dann auch noch ein Glas Sekt und die Wiege landet etwas unsanft
auf dem
Boden.
Also nicht das Kind, sondern die Fee.
Ja, das stimmt. Und dann fängt das an irgendwann, dass Edith merkt, dass sie auch Dinge beleben kann.
Mhm. Zum Beispiel die Standuhr.
Die Standuhr.
Was aber für die Eltern gar nicht so besonders erfreulich ist, weil die Standuhr dann plötzlich beginnt, jederzeit die Uhrzeit anzusagen und man sie gar nicht wieder bremsen kann. Und weil das stört, stellen sie die Standuhr auch in den Gang. Aber die Standuhr bewegt sich langsam wieder zurück, weil sie gar nicht gerne auf dem Gang stehen möchte. Und von daher ist diese Fähigkeit, Dinge zu beseelen, erstmal gar nicht nur alleine so positiv. Und da hat man schon eine Ahnung davon, dass diese andere Idee, für immer 7 Jahre alt als Kind zu bleiben, womöglich auch zu irgendeiner Problematik führt. Und spätestens als man merkt, als sie das Kind dann ihre Eltern überlebt hat,
ja, also mit 7 Jahren, muss man sagen, hört sie auf zu wachsen.
Und
Und die Freunde werden ja alle älter, die Freundinnen, ja. Alle werden älter und sie partout nicht. Und dann sehen auch die Eltern ein, sagen, wir waren jung und dumm, deine Mama und ja. Ich. Und ja, aber es ist nun mal so. Und dann kommt sozusagen der Schlag 100 Jahre später, also wir erleben das nicht alles mit, aber 100 Jahre später, die Standuhr gibt es immer noch, Dingeldonger, aber ja.
Es reift die Erkenntnis auch in Edith, dass das mit dem Ewigleben doch gar nicht so vorteilsbehaftet ist. Und ja, die einzige Möglichkeit, dieses Nicht-Altern-Können wieder aufzulösen, ist doch zu gucken, ob es irgendwo noch eine Fee gibt, die womöglich diese Fähigkeit, die sie von der Fee hinzugezaubert bekommen hat, nun auch wieder wegzuzaubern.
Und sie beseelt dann eine Zitrone, eine kleine gelbe Zitrone. Iki wird sie heißen. Und die wird zur guten Freundin plötzlich.
Und der Hund, der auch dabei ist. Und zu dritt ziehen sie eben los, um die letzte noch lebende Fee zu suchen, die womöglich in der Lage ist, diesen Zauber wieder aufzuheben.
Genau. Und wir wollen gar nicht so viel spoilern jetzt, was da wie alles passiert.
Das klingt natürlich jetzt auch, wenn man das so erzählt, so ein bisschen nach so einer metaphysischen Fragestellung für kleinere Kinder. Dass man denkt, ja, muss man sich denn in jungem Alter damit auseinandersetzen, wie das ist, wenn man ewig lebt? Aber das hat sie schon sehr schön in dieser Geschichte zusammengefasst und hat, glaube ich, auch sehr bildhaft gemacht, dass dieser Traum, den man ja vielleicht mal haben kann, ja immer auch mit Konsequenzen versehen ist. Und das so durchzuerzählen auf so einer sehr, sehr selbstverständlichen Art und Weise, auch mit den Illustrationen, hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Die Illustrationen sind, ich sage mal, zart und auf das Wesentliche reduziert. Und das macht es schon auch besonders, diese Text-Bild-Kombination. Es ist insgesamt viel Text. Also es ist jetzt kein klassisches Bilderbuch, sondern es ist schon ein für die Grundschule. Also man sollte im Grundschulalter sein, um es lesen zu können, hat über 80 Seiten.
Ist aber auch ein gutes Vorlesebuch.
Ist auch ein gutes Vorlesebuch, aber auch zum Selbstlesen finde ich es auch sehr geeignet. Ja, also Katharina Falks, Edith, das Mädchen von 100 Jahren.
Und im Kinderbuch gibt es noch einen zweiten Titel, der auf unserer Leselotsenliste steht. Das ist das Buch Moormürte und das Zaubergarn von Sid Sharp. Das ist das zweite Buch von Sid Sharp. Das erste Buch, der Wolfspelz, war auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, hat auch allerlei andere Auszeichnungen bekommen. Und ja, was ist das? Ist das ein Comic?
Es ist ein Comic. Für mich ist es ein Comic, weil wir haben die klassischen Panels. Wir haben ganz viele Sprechblasen. Es ist in einem Stil gemacht, der natürlich sehr malerisch ist. Und im Mittelpunkt stehen zwei Schwestern. Die eine gutartig, die andere hilfsbereit.
Die gute heißt Beatrice und die nicht so nette ist Magnolia.
Genau.
Die auch gefühlt immer einen einzigen Gesichtsausdruck hat. Die guckt immer mürrisch.
Die guckt
egal was.
Grillig, mürrisch.
Schlecht gelaunt.
Genau. Also der möchte man nicht begegnen. Die andere ist, die eine ist lang und groß, die andere klein und rundlich. Und gemütlich und hat sehr viel Empathie. Das zeichnet sie aus.
Wir spoilern mal. Also sie ist eigentlich auch so ein People-Pleaser.
Ja, könnte man so sagen. Könnte man so sagen,
genau. Kommen wir nachher noch zu.
Und das Buch ist letztlich, finde ich, eine großartige Kapitalismuskritik für Kleine. Kann man so sehen, weil man soll nicht, es ist mythisch, mystisch, man soll also nicht in einen bestimmten Wald gehen, weil das kann gefährlich werden. So. Mhm. Und da gibt's eben die Moormürte, das ist eine Spinnenfrau, die sehr sich für den Erhalt dieses Waldes einsetzt.
Und alle, die eindringen oder was wegnehmen, die werden in eine Fliege verwandelt und von dieser großen Spinne verspeist.
Genau, aber Beatrice oder Beatrice, wie auch immer, freundet sich an mit ihr. Sie werden Freunde und Moormürte schenkt ihr also ein ganz feines Garn, Spinnengarn.
Weil Magnolia so friert, denn sie haben ja nicht so viel. Das ist
genau.
Eine kleine, etwas ärmeren Familie. Und ja, Beatrice strickt einen ganz wunderbaren Pullover aus diesem Zaubergarn und Magnolia sieht sofort das Potenzial, was in diesem magischen Pullover steckt, weil der ist leicht, da gibt es keine Flecken drauf, der hält warm, er sieht auch noch schön aus und sie zwingt dann ihre Schwester sofort in die Massenproduktion von diesen Pullovern einzusteigen, solange der Zaubergarn hält, und übernimmt den Wollladen und versucht
Vertrieb
damit...
und genau, also verkauft dann zu wahnsinnsteuren Preisen, 500 Euro, das Stück verkauft sie. Und
irgendwann ist der Zaubergarn aber einfach alle.
Genau, ja. Und dann zwingt sie zur neuen Produktion, die kleinen Spinnen. Und dann haben die aber irgendwann genug und die machen einen Streik. Die Spinnen machen also einen Streik und sagen, so nicht mit uns. Ja? Magnolia ist gemein, steht da auf dem Schild, Gerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen jetzt, uns reicht's, ohne Pausen, keine Netze. Und das akzeptiert aber die Magnolia nicht. Und dann kommt es zu einer unheilvollen Begegnung, weil sie dann selbst in den Wald geht und eigentlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Und das Ende verraten wir nicht. Aber es ist so ein bisschen wie bei, erinnerst du dich noch an Nikolaus Heidelbach, Königin Gisela, wo das Kind fragt, geht die Geschichte gut aus? Und der Vater sagt, kommt drauf an. Für wen? Und das möchte man hier auch sagen. Also ja, sie geht gut aus, vielleicht nicht für jeden, aber
es ist eine
nachdenklich machende, wunderbare Geschichte.
Ja, es führt nicht zu einer weiteren Produktionssteigerung von Pullovern.
Aber zu Glück, sagen wir mal, zu mehr Glück. Genau. Ja.
Aber also, man kann das als Kapitalismuskritik lesen, man kann es auch ein bisschen als, ich sag mal, Nachhaltigkeitsaufforderung lesen. Nehmt nichts aus dem Wald, was da in den Wald gehört. Es geht ja auch darum, sich ein bisschen
so ein bisschen Bewahrung der Schöpfung auch als Thema. Ne?
Genau. Und auch die beiden Schwestern kann man durchaus auch als so eine Art die fürsorglich positive und die griesgrämig schlecht gelaunte. Man weiß dann irgendwie am Ende, wer von beiden die bessere Karte gezogen hat.
Ja, und also es schärft, finde ich, beim Leser, Leserin das Problembewusstsein. Mhm. Und ja.
Macht aber auch viel Spaß zu lesen.
Genau. Ab welchem Alter? Ich finde, man muss eigentlich auch schon im Grundschulalter sein.
Ja, würde ich schon sagen.
Sonst, also als Vorlesebuch sonst ist...
Ich hätte schon ab 8 gesagt.
Ja, würde ich auch denken. Also da ansonsten kann man es auf einer anderen Ebene lesen, aber man nimmt sich vieles.
Mhm. Und dann springen wir doch direkt ins Jugendbuch zu Anna Dimitrova. Wir haben ja schon den Begriff genannt, der hier Titel ist. People Pleaser. Eine für alle und alle für sich.
Und das ein ist Jugendroman. Sie hat schon einen geschrieben, sie ist noch sehr jung, sie hat schon einen geschrieben allerdings, der auch schon, reüssiert hat. Und wir sind in derselben, im Kartoffelland sozusagen. Wir sind in München, sind in Perlach, Neuperlach und Hochhäuser und all das. Das haben wir. 1998 in Sofia geboren, ist im Alter von 12 Jahren nach Deutschland gezogen. Und ist auch Drehbuchautorin, hat studiert an der Hochschule für Fernsehen und Film. Und ja, diesen Culture Clash, finde ich, den beschreibt sie eigentlich immer wieder auch ganz gut. Und hier im Mittelpunkt, es wird aus mehreren...
Wobei das jetzt in der Handlung selber gar nicht wirklich so thematisiert ist, weil das ist einfach, alle sind irgendwo her.
Eingewoben.
Die Hauptfigur ist auch aus Bulgarien und... Wir sind eine bunt gemischte Truppe, die eben in dieser Schulklasse, die in der Abi-Klasse, da eben auch miteinander auskommt und miteinander unterwegs ist. Mit den Eltern spielt es manchmal eine etwas größere Rolle, weil da doch das ein oder andere aus der Verhaltensweise was Typisches oder auch die Anpassung in Deutschland, wie man sich hier verhalten will, das ein oder andere Mal thematisiert wird.
Und sie ist kommt eben aus einer Familie, in der man sich immer gekümmert hat. Also die
Hauptfigur.
Die weiblichen Mitglieder, die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter, alle haben sich immer um alle gesorgt, nur nicht um sich selbst gekümmert. Mhm. Also es soll allen gut gehen. Und das ist teils ganz witzig geschrieben. Aber am Ende stellt sich raus, wenn das nicht wäre, dann kommt sie sich nutzlos vor, weil wenn sie anderen nicht helfen können, was sind sie dann noch? Sie können sich eigentlich, haben nie gelernt, sich anders zu definieren als über ihre Hilfsmomente. Mhm. Und da kippt's dann ins Tragische um. Und Nina kümmert sich also immer um alle und möchte alle fixen, alle therapieren. Es geht dann so weit, dass sie ihre Freundin, ihre beste Freundin, die mit einigen Problemen zu kämpfen hat, dass sie quasi eine Therapieplatz, sie bekommt einen Therapieplatz und erzählt der Therapeutin fiktiv immer die scheinbaren Probleme der Freundin, damit sie der dann überhaupt helfen kann, weil die Freundin ja nie und nimmer in eine Therapie gehen würde und, und. Also es summiert sich und dann haben wir natürlich auch noch Good Boy, Bad Boys haben wir natürlich auch noch. Also die Liebe spielt auch eine Rolle.
Ja, wobei der Bad Boy ja eigentlich schon von vornherein relativ, eigentlich ein guter ist.
Ja, kann man also sagen. Also der lässt erstmal aber niemanden in sich reingucken, weil der auch ein mega Problem hat, wie sich dann rausstellt, Essstörung. Mhm. Eigentlich Magersucht, aber Bodybuilder so ungefähr. Also ja, das erstmal, das denkt man, geht gar nicht zusammen, aber er möchte eigentlich gar nicht in der Figur des pumpenden, muskulösen Typen stecken. Er möchte eigentlich wieder zurück.
Aber das ist dann sozusagen die unschöne Kombi aus Essstörung und, sagen wir mal, Sportsucht. Also wenn du einfach nicht loslassen kannst, wenn du Stunden im Gym verbringst, wie er das tut, wo er eigentlich gar nicht so glücklich ist, aber irgendwie aus diesem Kreislauf gar nicht rauskommt, weil er gar nicht so richtig weiß, wo er hingehört.
Und man könnte jetzt denken, dieses Buch steckt voller Probleme, aber so ist es gar nicht, weil die Dimitrova, finde ich, erzählt relativ leicht auch immer wieder und schafft es auch einen gewissen, also durch eine gewisse sarkastische teilweise, also über die Hauptfigur so ist, erzählweise, eine satirische, eine ironische Brechung auch leicht zu erzählen. Also das trieft jetzt nicht vor, oh Gott, hier geht's nicht mehr weiter, sondern es hat immer wieder dramaturgisch geschickt gemacht und auch die Dialoge, also das kann sie, die sind schon relativ dicht, finde ich, auch an der Realität dran.
Also was interessant ist, dass die Hauptfigur, die sich am Anfang eben auch in weiten Klamotten so ein bisschen vor sich selber versteckt, die jetzt eher so der ja, sie ist schon von allen akzeptiert, aber jetzt nicht so ein besonders extrovertierte Person ist, aber trotzdem mit einer unglaublichen Schlagfertigkeit ausgestattet ist und auch der Beste in der Klasse, also eigentlich der in einem anderen Roman der klassische Streber ist, Finn, der nun auch trotzdem ein unglaublich sympathischer ist. Also man denkt immer gleich, wenn solche Figuren eingezogen werden, oh, das ist der Klassenstreber, der muss ein Unsympath sein, so ein Nerd, mit dem keiner kann. Nee, der ist aber eigentlich ein ganz netter. Also er ist schlau und der Beste, aber trotzdem so, dass er mit eingeladen wird, wenn irgendwo Feten sind.
Hat aber trotzdem ein riesiges Problem, auch weil das, er unter wahnsinnigem Erfolgsdruck von zu Hause aus steht.
Ja.
Sind zwei Mütter, die ihm quasi das Leben vergällen, muss man sagen, weil er also eine Zwei ist. Naja, da ist ja wohl noch Luft nach oben, nicht? Ja,
weil auch die Geschwister alle mega erfolgreich sind.
Genau.
Ja, und das ist vielleicht ein bisschen der Kritikpunkt, dass so diese vier Figuren, um die sich diese Geschichte dreht, ja alle mit psychischen Problemen belastet sind und natürlich diese ganze Geschichte darauf aus ist, das darzustellen, zu erklären, zu erzählen und am Ende irgendwie auch eine gemeinschaftliche Lösung hinzukriegen, wie die denn mit ihren Problemen zukünftig klarkommen können. Eben dass zum Beispiel die Hauptperson ihr Kümmern etwas zurückstellt und sagt, nee, also die anderen leben sogar besser, wenn ich mich nicht dauernd in ihr Leben einmische und dann nicht dauernd irgendwas fixen möchte.
Und dies auch ihrer Mutter plötzlich klar machen kann und sagt, nee, jetzt mal Schicht im Schacht.
Genau. Also
das ist überhaupt, glaube ich, der Moment, die Selbstermächtigung gegenüber den Eltern, bei allen drei Figuren, oder vier sogar, ist es so, dass das der entscheidende Moment ist. Ist überhaupt ein Thema, ein Motiv, was, finde ich, im Jugendbuch jetzt mehr und mehr thematisiert wird, dass man sozusagen den eigenen Eltern ihr Verhalten auch spiegeln muss, weil die Erwartungshaltung oft mega groß ist.
Ja, oder auseinanderklafft, wie auch immer. Ja, also das wäre der Kritikpunkt, dass ich das Gefühl habe, da ist ein bisschen zu viel auserzählt, da ist ein bisschen, jedes Problem ist dann am Ende irgendwie auch so halbwegs auf den richtigen Weg geführt. Aber womöglich ist das ja auch ein Bedürfnis der jungen Leserinnen und Leser, die sagen, das hilft mir auch, weil ich mir mein kleines Problem, was ich in meinem Leben habe, natürlich in so einem Roman gut über andere Figuren auch vor Augen führen und dann womöglich auch Lösungswege finden kann. Und das Ganze aber eben da trotzdem sehr gut zu lesenden, auch unterhaltsamen Geschichte zu verpacken, ist dann auch eine durchaus hervorragende Leistung.
Leicht erzählt und also ich muss sagen, man hat diese insgesamt, jetzt muss ich gerade gucken, 390 Seiten, die hat man eigentlich ratzfatz weg. Liest sich gut. Mhm. Ebenso geht es bei John Shue, Louder Than Hunger, bei Fischer Sauerländer. Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, hier den Verlag beim letzten Mal.
Der Arktis
Verlag bei der Anna Dimitrova, People Pleaser. Hier ist es Fischer Sauerländer. Und man denkt auch mal, oh, jetzt hast du aber einen Pfund hier über 500 Seiten. Da hast du aber. Dann schlägst du auf und siehst aber, da ist ganz wenig Text. Das ist in Zeilen untereinander gesetzt. Eine Rezensentin schrieb hier letztens, das hast du auch an einem Nachmittag gelesen. Aber das hat natürlich das ist nicht, weil der Verlag zu viel Papier hatte, sondern das ist sehr bewusst so gesetzt, weil es eigentlich innere Monologe sind.
Mhm. Das kennt man ja als Motiv schon aus anderen Romanen, in der das auch als Mittel eingesetzt wird, um in so einer Art gebundenen Sprache, in so einer Mischform aus von Lyrik und Prosatext sehr reduziert zu erzählen. Funktioniert das denn?
Ja, es ist so, letztlich geht es da auch immer um eine innere Stimme des Protagonisten. Der Junge kämpft übrigens auch gegen die Magersucht, aber er sagt ja, ist alles in Ordnung. Mhm. Alles bestens, alles in Ordnung. Also er sieht gar nicht, dass er immer weniger wird, bis er dann in eine Klinik kommt, wo er dann sogar mit Magensonde ernährt wird. Es dauert, bis er überhaupt begreift, was in ihm los ist. Und auch da wieder die Schwierigkeit, sich liebenswert zu finden. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben, weil man kann sich gut einfühlen in diesen Protagonisten, für den die Eltern nicht viel bedeutet haben oder bedeuten, weil er sich immer eigentlich abgeschoben fühlt, die Großmutter aber sehr wichtiger Ankerpunkt in seinem Leben ist. Und als die dann selber ziemlich krank wird, da gibt's keinen Ankerpunkt mehr erstmal. Und dann wird ihm auch das ein oder andere klar. Geschrieben ist es in Tagen, also du hast dann Tag 51, Tag 54, Tag 3 mit der Sonde und immer wieder diese Stimme, die auch sozusagen in seinem Kopf spricht und die wir, diese Stimme, die dann in Versalien ganz dick typografisch gesetzt dann auch spricht. Und ihm eigentlich solche Sachen wie sagt, komm bloß nicht auf die Idee, was zu essen. Ich bringe sie zum Schweigen. Sie sagt, du hast es nicht verdient, glücklich zu sein. Und außerdem geht man mit dir in ein Restaurant. Komm bloß nicht auf die Idee, was zu essen. Und wie er dann immer diese Stimme anfleht, lass mich in Ruhe und es aber trotzdem nicht hinkriegt. Ja. Also das ist schon, finde ich, ziemlich gut gemacht. Wir haben das Thema eigentlich Magersucht bei Mädchen oft thematisiert im Jugendbuch. Bei Jungs ist es eher selten. Jetzt haben wir hier eigentlich zwei.
Ja. Das ist aber auch ein Zufall, aber es ist natürlich auch im People Pleaser jetzt, ich sag mal, eines der Themenfelder oder der Problemfelder der Figuren und ist jetzt nicht der zentrale Aspekt dieser Geschichte.
Aber interessant, dass sozusagen auch das plötzlich möglich ist. Ja. Was man vorher nicht so ernst genommen hat, glaube ich, auch oft. Und das spielt hier auch eine Rolle. Überhaupt Männlichkeit wird stärker noch hinterfragt, aber auf eine andere Art, als es bisher der Fall war.
Ja, vielleicht ist das ja auch die Aufgabe von den Leselotsen von den Vieren, dass wir auf solche Themen, die uns auffallen oder auf Besonderheiten reagieren, indem wir die Titel ein bisschen ins Rampenlicht stellen.
Ja, und man kann es auch nachlesen. Zum einen machen wir nochmal die Liste, einen Link dazu bei uns überall, wo Sie unseren Podcast finden, in den Show Notes.
Auf Social Media Auch alle anderen Titel, die wir heute nicht ausführlicher vorgestellt haben.
Und ältere Leselotsenlisten können Sie übrigens auch auf www.börsenblatt.net dann in der Kinder- und Jugendbuchrubrik finden. Ja, und wir wollen das jetzt eigentlich ein bisschen öfter machen.
Nämlich alle 8 Wochen. Jetzt habt ihr genug zu lesen aus den Titeln, die wir haben und aus den Titeln, die wir zusätzlich noch empfehlen. Und in 8 Wochen gibt's dann den nächsten Schwung.
Nachschlag.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.